Und es zieht sich so durch, dieser Gedanke heute von Mauern, die fallen. Ja, wir haben heute gesprochen über Jericho, wir haben jetzt Lobpreis gemacht, wir haben Anbetung, wir sind vor Gott gekommen. Und so wie das Volk Israel um Jericho gezogen ist und Mauern eingestürzt sind, so wollen wir auch glauben, dass heute Mauern, innerliche Mauern, geistliche Mauern eingestürzt sind. So wie sinnbildlich diese Mauer gestern gefallen ist. Und heute am 9. November denken wir auch in Deutschland besonders, ist ein besonderer Tag, ein schicksalshafter Tag. Wir denken auch an eine andere Mauer, die gefallen ist, die Deutschland viele Jahrzehnte getrennt hat und die auch gefallen ist. Und zwar durch eine friedliche Bewegung, durch eine Gebetsbewegung, wo Menschen sich getroffen haben, dafür eingetreten sind, vor Gott gerungen haben, dass Deutschland wieder vereinigt wird, dass diese Mauer fällt. Daran wollen wir heute denken. Und gleichzeitig ist es ein ambivalenter Tag, weil am 9. November in der deutschen Geschichte so viele verschiedene Dinge passiert sind. 1923, Hitlerputsch. 1938, die Reichspogromnacht, wo Übergriffe auf jüdische Mitbürger in Deutschland passiert sind, Geschäfte ausgeraubt wurden, in Brand geschatzt wurden, angezündet wurden, Juden enteignet wurden. Also der Tag heute ist irgendwie zweigleisig. Auf der einen Seite große Freude und auf der anderen Seite großer Schmerz. Und beides, an beides wollen wir heute an diesem Tag am 9. November denken. Und wenn wir zurückschauen in unserem eigenen Leben, aber auch als Volk, als Nation, als Gesellschaft, dann hoffentlich, um daraus zu lernen, im Blick nach vorne und daraus zu lernen für die Zukunft. Und ich glaube, da gibt es viel zu lernen. Und letzten Sonntag haben wir ja auch diesen Blick nach vorne gewagt. Wir sind gestartet mit dem Totensonntag, aber haben dann die Kurve zum Ewigkeitssonntag genommen und haben nach vorne geblickt. Und diesen Blick nach vorne, den wollen wir beibehalten, denn wir starten ja in eine neue Predigtserie, die drei Teile haben wird, bevor wir, wie es Johanna schon gesagt hat, sehr bald in den Advent starten. Ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr bereit seid oder nicht, der Advent, er kommt. Und wir gehen in eine neue Predigtserie, Endzeit. Und so würde ich gerne mit uns beten und ich lade uns ein, dass wir uns innerlich ausrichten, ein bisschen mal zur Ruhe kommen und Gott Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen. Denn ich glaube, er möchte sprechen durch sein Wort. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort. Danke, dass es Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Danke, dass du uns Orientierung gibst in orientierungslosen Zeiten. Und Heiliger Geist, wir beten und bitten, dass du durch dein Wort heute zu uns sprichst, dass du unsere Herzen berührst und veränderst. Herr, es soll nicht nur Information heute sein, sondern es soll Transformation sein. Verändere uns, Herr. Amen. Wie viel Uhr ist es? Manche schauen auf ihre Uhr, manche fragen sich, was will er jetzt? Wie viel Uhr ist es? Wenn man die Weltuntergangsuhr anschaut, dann ist es 89 Sekunden vor Mitternacht. Anfang diesen Jahres wurde die Weltuntergangsuhr, die anzeigen soll, wie weit die Menschheit oder auch diese Welt entfernt ist von ihrem Untergang. Anfang diesen Jahres ist ein großer Schritt passiert, denn diese Uhr wurde eine Sekunde vorgestellt. Letztes Jahr waren es noch 90 Sekunden vor Mitternacht. Hinter dieser Weltuntergangsuhr, da steckt ein Wissenschaftsrat, verschiedene Leute, die sich angucken, was in dieser Welt los ist und die sich Gedanken machen, wie nah sind wir am Ende sozusagen dieser Welt. Und sie schauen sich und sie sehen Dinge, die sie beunruhigen. Sie sehen Atomwaffen. Gut, das ist jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, aber die Gefahr, dass sie eingesetzt werden, steigt eventuell wieder. Sie sehen eine Klimaveränderung, Klimakrise. Sie sehen möglichen Missbrauch auch von Biowissenschaften. Sie sehen neue Technologien wie künstliche Intelligenz, die rasant schnell sich weiterentwickeln. Und aufgrund all dieser Entwicklungen, die diese Wissenschaftler beobachten, sind sie zu dem Schluss gekommen, wir müssen die Uhr eine Sekunde nach vorne stellen. Wir sind heute, dieses Jahr, näher am Ende als letztes Jahr. In der Geschichte, wenn wir so zurückschauen, hat es immer wieder Menschen gegeben, die haben sich hinreißen lassen, ein Datum festzulegen, wann denn das Ende der Welt gekommen ist. Papst Silvester II. Hat für 999 ein Ende der Zeit, ein Ende der Welt angekündigt. Da ist eine Massenhysterie draus entstanden. Johannes Stöfflein, Astronom und Pfarrer für 1524, hat er gesagt, ist es Ende der Welt gekommen. Auch Martin Luther hat sich hinreißen lassen, und zwar sogar zu 3 Jahren, 1532, 1538 und 1541, hat er gesagt, muss das Ende der Welt gekommen sein. Nostradamus, ein Astrologe und Mediziner, hat gesagt, 1999 ist das Ende da. Und ich weiß nicht, wer beim Millennium dabei war, beim Wechsel von 99 auf 2000 und erfahren hat und mitbekommen hat, jetzt ist es soweit. Der Maya-Kalender endete im Jahr 2012. Und viele haben darin ein Zeichen gesehen, dass auch die Welt zu Ende geht. Man hat einen anderen Kalender gefunden und der gibt uns noch 1500 Jahre. Isaac Newton, er hat das Ende der Welt auf 2060 geschätzt. Auch da haben wir noch ein bisschen Zeit. Der Weltuntergang, der hat Menschen schon immer irgendwie fasziniert, der Gedanke daran, dass diese Welt auch mal ein Ende haben wird. Auf der einen Seite fasziniert, auf der anderen Seite aber auch in Sorge versetzt, in Angst versetzt. Irgendwie scheinen wir als Menschen zu spüren, dass diese Welt auf etwas zuläuft. Dass diese Welt nicht einfach immer weiterläuft und immer weiterläuft, sondern dass es irgendwas gibt, ein Ziel, auf das diese Welt zugeht. Es gibt dann auch Bücher und Filme, die dieses Thema mit aufgreifen. Es gibt junge Leute, die sich die letzte Generation nennen, die sagen, nach uns, da kommt nichts mehr, da haben wir Angst, da haben wir Sorge. Und auch wenn du ein bisschen in Gemeinde unterwegs bist, dann wirst du schnell den Satz hören, naja, ist ja kein Wunder, wenn du dir Nachrichten anschaust, wir sind in der Endzeit. Jetzt mal unter uns, wer von euch, der hier ist, hat diesen Satz mal gehört, wir sind in der Endzeit und hat sich gefragt, beim ersten Mal vielleicht, was wollen die von mir? Geht der ein oder andere, ja? Endzeit, was ist es eigentlich? Es gibt in der Theologie eine Richtung, die eine beschäftigt sich mit Jesus, wer ist Jesus, das nennt man Christologie. Die andere beschäftigt sich mit dem Wesen der Kirche, das nennt man Ekklesiologie. Und es gibt eine andere Richtung innerhalb der Theologie, die beschäftigt sich mit dem Ende der Zeit, mit den letzten Tagen. Und das ist die Eschatologie. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht. Die Eschatologie, sie beschäftigt sich mit der Frage des Endes der Welt. Und schau dafür in die Bibel. Was gibt uns die Bibel an Hinweisen darauf, wie es mit dieser Welt weitergeht, wo sie hinläuft? Wenn wir also jetzt in dieser Predigtserie uns mit dem Thema Endzeit beschäftigen, dann sind wir genau in diesem Bereich unterwegs, im Bereich der Eschatologie. Und so wollen wir uns mit 3 Predigten dieses Thema, was Menschen ja beschäftigt, Gläubige wie Nichtgläubige, wollen wir uns damit auseinandersetzen und mal in die Bibel schauen, was die Bibel uns dafür an die Hand gibt. Leben wir in der Endzeit? Leben wir in den letzten Tagen? Ich würde sagen, ja. Die Bibel lehrt eigentlich recht eindeutig, wenn wir sie vom Alten Testament angefangen bis ins Neue Testament hineinlesen, dann lesen wir von den letzten Tagen. Es wird irgendwie darauf hingewiesen, die Bibel macht uns deutlich, dass diese Welt auf etwas zusteuert. Und die Bibel lehrt, dass in der Zeit, in der Jesus gekommen ist, wir haben Weihnachten bald vor uns, Advent. In der Zeit, wo Jesus gekommen ist, wo Gott Mensch geworden ist, wo er unter uns gelebt hat, wo er für uns gestorben, aber wo er auch auferstanden ist. Und dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass das der Beginn ist von etwas Neuem. Er sagt, schaut mal, das Reich Gottes bricht jetzt an. Und diese letzten Tage, die sind angebrochen. An Pfingsten, als sich alle umschauen, weil die Menschen Gott preisen in fremden Sprachen und sagen, Mensch, was ist mit den Jüngern hier los? Dann steht Petrus mutig auf und er zitiert Joel und dann heißt es, in den letzten Tagen, habt ihr nicht gelesen? In den letzten Tagen wird es passieren, dass Gott seinen Geist ausgießt. Also auch selbst Petrus hat schon erkannt vor 2000 Jahren, dass etwas Neues angebrochen ist und zwar diese letzte Zeit, diese letzten Tage. Und so können wir sagen, ja, wir sind in den letzten Tagen, wir sind in der Endzeit. Und wir sind in dieser Zeit, ihr seht es gleich auf der Folie hinter mir, zwischen Jesu Kommen auf der einen Seite und seinem Wiederkommen auf der anderen Seite. Das eine liegt hinter uns und es markiert etwas Neues und das andere liegt noch vor uns. Jesus kommt wieder. Wir sind in den letzten Tagen, sagt die Bibel. Gehen wir in den 1. Thessalonicher Brief 1, Verse 1 bis 3. Da heißt es, Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die zu Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gottes Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Paulus schreibt hier einen Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Und ich möchte uns kurz ein bisschen Kontext geben, wie dieser Brief eigentlich entstanden ist. Auf seiner zweiten Missionsreise ist Paulus unterwegs mit Silas und sie sind zunächst noch in Kleinasien unterwegs, in der heutigen Türkei. Und Paulus fragt sich, wie kann es für uns weitergehen? Was soll der nächste Ort sein? Wo ruft Gott uns hin? Und er möchte erst nach Norden gehen, aber der Geist Gottes verwehrt ihm das. Er möchte nach Süden gehen, auch hier, der Geist Gottes verwehrt ihm es. Und in der Nacht hat er eine Vision. Er hört, wie jemand von Mazedonien herüberruft, komm zu uns, komm herüber. Und das ist für Paulus das Zeichen, wo es weitergeht. Es ist die Wegweisung sozusagen, die der Geist Gottes ihm schenkt. Und so kommt Paulus und mit ihm das Evangelium nach Europa. In die damalige römische Provinz Mazedonien. Sie gehen nach Philippi, einer Stadt in Mazedonien. Und dann kommen sie eben auch in diese Stadt Thessalonich. Heute auch bekannt in Griechenland natürlich als Saloniki. Schon damals eine große Stadt, man geht von 100 bis 200.000 Einwohnern aus, also für die damalige Zeit eine sehr große Stadt. Ein strategisch wichtiger Punkt, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, eine Straße der Römer ging an dieser Stadt direkt vorbei, von Westen nach Osten, hat also viele Menschen auch miteinander verbunden, viel Handel wurde da getrieben. Also das war wirklich ein strategischer Ort für Paulus, um zu sagen, hier pflanze ich das Evangelium hinein, denn von dort aus wird sich's verbreiten in die ganze Welt. Und zum Glück, Gott sei Dank, hat Gott Paulus nach Europa gerufen. Wer weiß, wie die europäische Geschichte aussehen würde, wenn wir nicht Jesus mit dabei gehabt hätten. Und so tut Paulus das, was er immer tut, wenn er in eine neue Stadt kommt. Er geht zunächst in die Synagoge zu den Juden, er ist ja selber auch Jude, und beginnt dort den Juden aus dem Alten Testament, also aus der hebräischen Bibel, aufzuschlüsseln, was das bedeutet und wer Jesus Christus ist. Und dann heißt es dort in der Apostelgeschichte, dass er 3 Sabbate predigt und den Menschen von Jesus erzählt. Und tatsächlich kommen Menschen zum Glauben, Juden und Heiden. Sie beginnen an Jesus Christus zu glauben und es entsteht eine kleine Gemeinde. Aber relativ schnell wird es ungemütlich für Paulus, denn die Juden, die sich gegen das Evangelium wenden, sie machen ihm das Leben schwer und so muss er weiterziehen. Und diese junge Gemeinde, dieses kleine Pflänzchen zurücklassen. Paulus zieht weiter, er geht dann nach Griechenland, er geht nach Athen, er geht nach Korinth. Und wahrscheinlich schickt er dann Timotheus zurück, um nach dieser jungen Gemeinde zu schauen. Wie geht's unseren Geschwistern in Thessalonich? Und Timotheus kommt zu Paulus zurück und er berichtet total Cooles. Er berichtet, dass sie dran geblieben sind im Glauben. Er berichtet, dass der Glaube weiter gewachsen ist, dass sie Gott treu geblieben sind. Aber er berichtet auch, dass die Gemeinde in Thessalonich unter Anfechtung geraten ist, unter Verfolgung und dass ihnen teilweise das Leben schwer gemacht wird. Und aufgrund dieser Nachricht, die Paulus bekommt, schreibt er den ersten Thessalonicher Brief. Das ist der jüngste sozusagen, oder andersrum betrachtet, der älteste Brief im Neuen Testament, den wir haben. Der erste Brief, der geschrieben wurde. Und so schreibt er weiter im ersten Kapitel, die Verse 4 bis 5. Da schreibt Paulus an diese junge Gemeinde, Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es nur um euch. Hey, ich finde es so Hammer, überlegt euch das mal. Wir sind heute ja christlich geprägt, wir sind in einem christlich geprägten Kontinent. Wir haben trotzdem noch überall Kirchen und so weiter, das heißt, man feiert christliche Feste etc. Aber hier ist eine Stadt in Mazedonien, da ist eine kleine jüdische Gemeinde, da gibt es eine Synagoge, aber die meisten Menschen haben noch nie von diesem Jesus, von diesem Gott gehört. Die meisten Menschen haben noch nie irgendwie von diesem Glauben gehört. Und dann kommt einer und berichtet ihnen von einem Jesus Christus, der da ganz fern irgendwo in Israel, in Jerusalem gekreuzigt wurde, der da begraben wurde, der auch wieder auferstanden sein soll. Und jetzt das Krasse, und Menschen beginnen an diesen Jesus zu glauben. Ich weiß nicht, findet ihr das auch irgendwie krass? Sie beginnen zu glauben. Wie kann das sein? Ich glaube, es kann nur sein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der Herzen aufschließt, der Heilige Geist, der Herzen vorbereitet und der neues Leben schenkt, so wie es Paulus ja auch schreibt. Sein Heiliger Geist stand uns bei, als wir euch diese Botschaft gebracht haben. Aber nicht nur ein Wort, sagt er, sondern auch in Kraft. Das heißt, die Menschen in Thessalonich, sie haben Gott nicht nur durch das Wort erlebt, sondern sie haben Gott auch durch Kraft erlebt. Herr, und ist das nicht auch, was wir möchten? Gott durch sein Wort zu erleben, aber auch durch seine Kraft zu erleben, dass der Heilige Geist mächtig unter uns wirkt. Wir haben von Mauern gesungen, die einstürzen. Aber wir wollen nicht nur davon singen, sondern wir wollen es doch auch erleben. Lass uns danach ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, wirke unter uns in deiner Kraft. Zeig den Menschen, dass du real bist, dass du lebendig bist, dass du unter uns bist. Dass du uns liebst, dass du Interesse an uns hast. Herr, komm mit deiner Kraft. Also die Gemeinde in Thessalonich, dieses junge Pflänzchen, ist herausgefordert. Von außen kommt der Druck. Von außen kommt Verfolgung. Und wie ermutigt jetzt Paulus dieses kleine Pflänzchen, diese junge Gemeinde? Und ich möchte uns alle ermutigen, lasst uns mal gemeinsam den ersten Thessalonicher Brief lesen. Zwar jetzt nicht hier, aber in dieser Woche. Nehmt euch mal die Bibel her, schlagt den ersten Thessalonicher Brief auf und lest ihn einmal von Anfang bis Ende. Es sind nur 5 Kapitel. Da ist man relativ schnell durch. Aber ihr werdet merken, in jedem Kapitel sagt Paulus, Jesus kommt wieder. Jedes Kapitel, Jesus kommt wieder. Leute, wir haben Hoffnung. Warum? Jesus kommt wieder. Leute, bleibt standhaft. Jesus kommt wieder. Leute, bleibt dran. Jesus kommt wieder. Das ist das Hauptthema, was ich durchziehe durch diesen Brief. Jesus kommt wieder. Das ist unsere Perspektive. Lasst uns daran festhalten. Lasst uns darauf schauen. Letzte Woche habe ich diese Geschichte erzählt mit der Dame im Sarg, mit der Gabel. Wenn du dich fragst, was diese Geschichte heißt, geh nochmal zum Gottesdienst von letzter Woche zurück. Ja? So wie diese Frau mit dem Gabel die Blick der Ewigkeitsperspektive hatte. So wollen auch wir diese Hoffnung im Blick behalten. Jesus kommt wieder. Und die Menschen waren schon damals in Erwartung dieses Wiederkommens. Wir spüren das bei Paulus, dass er damit rechnet, dass Jesus in seiner Zeit wiederkommt. Auch die frühen Jünger, ich bin mir sicher, sie haben damit gerechnet, dass Jesus in ihrer Lebenszeit wiederkommt. Gut, es hat sich jetzt 2000 Jahre verzögert. Aber ich glaube, das Beste, was jede Generation an Christen tun kann, ist, in einem Bewusstsein zu leben und in einer Erwartung zu leben, dass Jesus in unserer Lebzeit wiederkommen kann. Und natürlich stellen wir uns Fragen, wenn wir über Endzeit sprechen. Wann kommt er denn wieder? Was sind die Zeichen seiner Wiederkunft? Ich bin mir sicher, auch in Thessalonich haben sie diese Fragen gestellt. Was muss denn passieren? Woran erkennen wir, dass er wiederkommt? Wie wird die letzte Zeit, also die wirklich letzten Tage, wie werden sie ablaufen? Und was machen wir bis dahin, bis er wiederkommt? Werden wir leiden müssen? Und wie lange werden wir noch leiden müssen? Ich glaube, auch wir haben solche Fragen und die ein oder andere wollen wir uns auch anschauen im Laufe dieser Predigtserie. Also wenn es das Beste ist, was wir tun können als Christen jeder Generation, in einem Bewusstsein und bereit sein zu leben, dass Jesus wiederkommen kann, ja, was machen wir dann? Was sind 3 Wege, um in diesen letzten Tagen, in dieser Endzeit, in der wir sind, bereit zu sein? Und ich glaube, aus dem Brief an die Thessalonicher können wir diese 3 Dinge ablesen. Zum einen, wir kehren um. Zum zweiten, wir dienen. Und zum dritten, wir warten. Nehmen wir uns mal den ersten Punkt. Wir kehren um. Im Vers 9 des ersten Kapitels, da schreibt Paulus an die Thessalonicher, im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. So wie viele andere Städte natürlich auch in der Antike, war Thessalonich, da waren so viele Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen vertreten, auch ein Ort, wo Tempel standen, Heiligtümer standen, wo alle möglichen Götter angebetet wurden. Dann gab es noch den Kaiserkult, der römische Kaiser, auch den hat man angefangen als wie einen Gott zu verehren. Er nannte sich auch Kyrios, also Herr, ein Titel, den wir auf Jesus heute beziehen. Auch Familien hatten Hausgötzen zu Hause, hatten ihren kleinen Altar, hatten Figuren da, die Segen, Schutz bieten sollten, auch für ihre Kinder. Und dann kommt das Wort Gottes, dann kommt das Evangelium hinein in diese Gesellschaft des Götzendienstes. Und Menschen kehren um zu Jesus, und das heißt aber auch da, wo ich umkehre, dass ich alte Wege verlassen muss. Umkehren heißt, ich habe ein Lebensziel, aber dieses Lebensziel war falsch, ich muss umkehren, ich brauche ein neues Lebensziel und zwar auf Gott hin. Das ist Umkehr. Und hier sind Menschen, die das Evangelium hören und sie kehren um, sie verlassen diesen Götzendienst und sie sagen, Jesus allein ist Herr. Sie nehmen den Gott als ihren Gott an und es kostet aber auch etwas. Es hat die Menschen damals etwas gekostet und es kostet uns auch heute was, an Gott zu glauben. Am Anfang des Jahres, erinnert ihr euch noch, hatten wir eine Predigtserie, Götter unserer Zeit. Und wir haben uns angeschaut, wie Götzen unserer heutigen Zeit, die ja nicht Figuren sind, Statuen sind oder Tempel sind, aber wir haben uns angeschaut, was denn Götzen unserer Zeit sind. Und Tim Keller, der Pastor aus New York, der leider schon verstorben ist, er sagt Folgendes zu dem, was ein Götze ist. Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, ist ein Götze. Alles, was auf dem Thron unseres Lebens sitzt, aber nicht Gott selber ist, ist ein Götze. Alles, von dem wir erwarten, dass es uns das gibt, was nur Gott uns geben kann, ist ein Götze, sagt ihr. Das kann Erfolg sein, das kann Macht sein, das kann Geld und Wohlstand sein. Es kann aber auch Sicherheit sein, die wir in irgendwas anderem suchen als in Gott. Es kann Gesundheit und Glück sein. Es kann eine Beziehung in unserem Leben sein, die uns wichtiger als Gott ist. All das kann zum Götzen in unserem Leben werden. Und so schreibt Tim Keller weiter, wir beten Götzen an, wenn wir Dingen, die eigentlich gut sind, eine zu hohe Bedeutung beimessen und sie zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Wir erwarten, dass diese Dinge in unserem Leben Sinn, Sicherheit und Erfüllung geben. Was sie aber nicht können. Denn das kann nur Gott. Und ist es nicht irgendwie interessant? Diese Götzen, von denen ich gesprochen habe, die versprechen uns Freiheit, aber in Wirklichkeit versklaven sie uns. Aber Jesus sagt, wir sollen seine Diener sein. Wir sollen uns beugen vor ihm. Aber er macht uns frei. Versteht ihr, wie das zusammenhängt? Die Götzen, sie versprechen uns Freiheit, aber versklaven uns. Und Jesus sagt, sei mein Diener. Und im Griechischen steht hier übrigens doulos, Sklave, sei mein Sklave, aber ich werde dir Freiheit schenken. Götzen versprechen uns Glück, aber am Ende lassen sie uns leer zurück. Jesus sagt, wir sollen uns darauf vorbereiten, dass wir leiden werden, wenn wir an ihn glauben. Und doch sind wir in ihm vollkommen erfüllt. Viele Menschen, viele Christen erleben es auch heute. Am weltweiten Gebetstag wollen wir auch an sie denken, die leiden aufgrund, einfach nur, weil sie sagen, ich glaube an Jesus. Einfach nur, weil sie sagen, ich bin Christ. Werden sie benachteiligt, werden sie verfolgt, werden vom Berufsleben ausgeschlossen, werden umgebracht, werden ins Gefängnis geworfen. Und ich habe mir gedacht, oh, hier ist ein bisschen kalt und hier zieht es ein bisschen, weil die Wand offen ist und die Heizung noch nicht ganz geht. Wir haben Probleme. Huh? Es gibt Christen, die ihr Leben verlieren, auch in dieser Woche, einfach weil sie sagen, ich glaube an Jesus. Ich glaube, da können wir es aushalten, wenn es ein paar Grad kälter ist. Über die letzten Tage, da schreibt Paulus an Timotheus, seinen Schüler im 2. Timotheusbrief, das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur noch sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein. Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Darf Paulus auch uns heute herausfordern? Soll das, was ich gerade gelesen habe, eine Beschreibung für uns sein? Für dich und mich? Oder lieber nicht? Ich hoffe nicht. Und das Interessante ist, er spricht hier, nach außen tun sie zwar fromm, also es scheinen nach außen hin fromme Leute zu sein, religiöse Leute zu sein, aber von der Kraft des Glaubens haben sie keine Ahnung. Ich hoffe, dass es keine Beschreibung für uns ist in den letzten Tagen, wo wir darauf warten, dass Jesus für uns, dass Jesus wiederkommt, sondern lasst uns eine bewusste Entscheidung treffen, lasst uns umkehren, lasst uns da, wo wir merken, hey, ich bin falsch unterwegs in meinem Leben, lasst uns eine 180-Grad-Drehung hinlegen und sagen, mein neues Ziel, ich gehe auf Gott zu. Ich kehre um und ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Lasst uns ablegen Selbstsucht, lasst uns ablegen Stolz und nur die eigene Ehre zu suchen. Lasst uns ablegen die Sünde dieser Welt. Wir wollen umkehren. Wir wollen umkehren und wir wollen dem lebendigen Gott dienen. Zweiter Punkt. Nochmal Vers 9. Überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Nicht nur schreibt Paulus an die Thessalonicher, dass sie umkehren sollen, sondern dass sie dem lebendigen Gott dienen sollen. Zu Gott umzukehren, unser Leben in seine Hand zu legen, zu sagen, Herr, du, Jesus, du bist Herr, du bist König, das ist eine einmalige Sache. Aber Jesus zu dienen, Gott treu zu bleiben, das ist eine Sache jeden Tag. Jeden Tag eine Entscheidung. Jesus, ich möchte dir treu bleiben, auch heute. Jeden Tag, Gott, ich bleibe an dir dran, auch morgen, auch am Montag, auch am Dienstag, auch am Mittwoch. Herr, ich bleibe dir treu. Herr, ich bleibe bei dir. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Wort, was hier für dienen steht, da steckt im Griechischen doulos drin und das heißt eigentlich Sklave. Das heißt, wir dienen Gott, wir dienen Jesus als seine Knechte, als seine Diener. Im Griechischen heißt es hier sogar Sklave. Aber es ist hier nichts Negatives, sondern es ist was Gutes, weil indem wir uns von Gott abhängig machen und vor ihm beugen, kommen wir in echte Freiheit hinein. Heute früh waren wir am Frühstückstisch gesessen und wie es halt manchmal so ist mit kleinen Kindern, ich verrate nicht, wer es war, landet die Cornflakes-Schüssel am Boden, alles voller Milch, Cornflakes überall. Da freut man sich, wenn der Sonntag so losgeht. Ja gut, was macht man? Ja, man nimmt einen Lappen und man macht sauber und man geht auf die Knie und man geht runter und man ist sich nicht so schade, sondern man macht sauber, man beugt sich. Hey, wenn wir sogar für sowas uns beugen, wie sehr beugen wir uns und wollen wir uns beugen vor dem Herrn aller Herren, vor dem König aller Könige? Nicht sollte unser Gebet sein, Gott, diene mir und meinem Lebenstraum, sondern unser Gebet sollte sein, ich existiere, um dir zu dienen. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Wir kehren um, wir dienen und wir warten. Vers 10. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Wir erfahren hier noch zwei Dinge über das Ende, wenn Jesus wiederkommt, denn Paulus sagt, für alles sichtbar. Also es wird keiner verpassen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, es wird da klar sein. Aber er kommt auch zum Gericht. Das heißt, wir werden uns auch vor ihm verantworten müssen. Und dann ist die Frage, bin ich für Jesus oder bin ich gegen Jesus? Bist du für Jesus oder bist du gegen Jesus? Auf welcher Seite möchtest du stehen? Ja, wir müssen noch warten. Seit 2000 Jahren warten sie auf Jesu Wiederkommen. Und auch wir warten. Sehnsüchtig. Aber wir müssen nicht passiv sein. Warten kann so oder so aussehen. Lasst uns nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, jetzt gucken wir halt mal, was passiert, sondern lasst uns aktive Warter sein. Lasst uns in dieser Wartezeit, wie wir es gesagt haben, Gott dienen mit unseren Gaben. Lasst uns Menschen von Jesus erzählen. Lasst uns das Evangelium verbreiten. Lasst uns anpacken. Lasst uns diese Wartezeit nicht irgendwie passiv nutzen, sondern lasst uns aktiv sein. Lasst uns aktive Warter sein, bis Jesus wiederkommt. Ja, wann kommt er denn wieder? Wen beschäftigt die Frage? Wann kommt er denn endlich wieder? Ja, an die Thessalonicher schreibt Paulus Folgendes im Kapitel 5, Vers 2. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. An anderer Stelle sagt Jesus, keiner weiß den Tag oder die Stunde. Wir wissen es nicht, wann er genau wiederkommt. Ja, wir können die Welt um uns herum beobachten und wir werden auch nächsten Sonntag darüber sprechen, so über Zeichen der Zeit. Aber letztendlich ganz genau wissen werden wir es erst, wenn er da ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir heute näher dran sind als gestern. Vor ein paar Wochen durften wir zu dritt zu unseren Geschwistern nach Arnstadt fahren, die Connect-Kirche dort besuchen und wir sind durch den längsten Tunnel Deutschlands gefahren in Thüringen, durch den Rennsteigtunnel, fast 9 Kilometer lang. Und beim Reinfahren hat keiner von uns dreien auf das Schild geschaut, wie lang der Tunnel ist. Und wir fahren durch den Tunnel und der zieht sich und zieht und die Bärbel sagt, wie lang geht denn das noch? Also wie lang dauert, was ist denn das für ein Tunnel? Und irgendwann kam das Licht am Ende des Tunnels. Und so ist es, aber mit jedem Meter, wir wussten zwar nicht, wo das Ende ist, aber mit jedem Meter sind wir dem Ende näher gekommen. Und so ist es auch mit der Endzeit, wir wissen nicht, wo das Ende ist, aber mit jedem Meter, mit jedem Tag kommen wir ihm näher. Und so nochmal meine Frage, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, wärst du bereit? Wären wir bereit, ihm zu begegnen? Und ich glaube, das ist die Hauptbotschaft. Es geht nicht darum, dass wir wissen und ausrechnen, wann der Tag ist, sondern dass wir jeden Tag bereit sind. Jeden Tag bereit sind, vor unseren Schöpfer zu treten. Jeden Tag bereit sind, dass Jesus wiederkommen kann. Und wir mit Freude ihm entgegentreten und sagen, Herr, endlich bist du da. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wie viel Uhr ist es? Und tatsächlich wissen wir nicht, wie viel vor 12 es ist. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir uns bereit machen, dass wir jeden Tag so leben, als ob Jesus wiederkommen würde. Dass wir jeden Tag in diesem Bewusstsein sind, unser Leben anschauen, vor Gott auch bereinigen. Auch Gott um Vergebung bitten, wo uns Sünde in unserem Leben bewusst wird, wo wir sagen, Herr, da möchte ich umkehren. Herr, ich möchte in Heiligung wachsen. Herr, ich möchte bereit sein. Denn selbst wenn Jesus wiederkommt, erst nachdem wir verstorben sind und niemand von uns weiß, wann die Tage unseres Lebens gezählt sind, niemand weiß, wann unser letzter Tag in dieser Welt ist, umso mehr sollten wir uns bewusst machen, ich möchte bereit sein. Und so ist meine Frage auch an dich. Möchtest du bereit sein, dann dürfen wir von Paulus hier lernen, der an die Thessalonicher schreibt, kehr um. Wenn du es noch nicht getan hast, dein Leben auf Gott auszurichten, dann ist heute die Möglichkeit dafür da, umzukehren, zu sagen, Jesus, ich übergebe dir mein Leben, von jetzt an läuft mein Lebensweg auf dich zu, Gott. Wir dienen dem lebendigen Gott und wir warten aktiv. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese frohe Botschaft, die Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat, die in Verfolgung waren, die benachteiligt waren, die darauf gewartet haben und gefragt haben, was sollen wir tun, was sollen wir tun, woran sollen wir uns festhalten? Und du gibst ihnen diesen Punkt der Hoffnung, indem du sagst, schaut auf Jesus, er kommt wieder. Er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und das wollen auch wir tun. Wir wollen auf dein Wiederkommen schauen, Herr Jesus. Herr, wir warten, dass du kommst und dein neues Reich aufrichtest, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wir warten so sehnsüchtig darauf, dass Krankheit ein Ende hat, dass Schmerz und Leiden ein Ende hat, dass der Tod ein Ende hat. Jesus, wir warten darauf, dass du wiederkommst. Und die wichtigste Botschaft, die wir heute mitnehmen, Herr, wir sollen bereit sein. Du sagst zu uns, seid bereit. Und ich bitte dich, dass du heute mit uns allen in eine Art Prüfung gehst und uns fragst im Herzen, bist du auch bereit? Ist deine Beziehung mit Gott in Ordnung durch Jesus Christus? Dienst du dem lebendigen Gott oder dienst du immer noch irgendwelchen Götzen in deinem Leben? Herr, und ich bitte dich, dass jeder, der heute hier ist oder der auch online zugeschaltet hat, am Ende sagen kann, ich bin bereit. Alle Ehre sei dir, Jesus. Und so lasst uns in dieses Lied gehen und es auch als eine Antwortmöglichkeit nutzen, wenn es gleich heißt, und wenn du wiederkommst, lasst uns auch so Gott eine Antwort auf das geben, was wir gehört haben.